Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Radio FreeFM um 11 Uhr, man hört auch gerade die Kirche schlagen. Schönen guten Morgen, hier ist der Lokaltermin bei Radio FreeFM, die Ausgabe Nummer 30. Ja, und heute sind wir im Studio ein paar mehr. Das heißt, wir haben zum einen auf der Seite hier der Moderation, sitzen wir zu zweit. Und da begrüße ich neben mir die
Zoe, hallo.
Und mein Name ist Michael Trost, wir beide moderieren heute und unsere Gäste, die uns gegenüber sitzen. Ja, dazu muss ich vielleicht das Thema auch kurz sagen. Wir sprechen über Tierleid, wir sprechen über Probleme, Missstände im Zusammenhang mit Tieren, mit Schlachthof und mit Tiertransporten und all dem, was damit zu tun hat. Vielleicht muss man dazu sagen, auch in der Stadt, vor allem in der Fußgängerzone, sieht man immer wieder Aktivitäten, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Und aus diesem Umfeld haben wir heute Gäste eingeladen, Zoe.
Genau, ja. Also wir haben den Dirk. Willst du ganz kurz was sagen?
Ja, hallo, mein Name ist Dirk. Ich lebe seit 14 Jahren hier in Ulm. Mir tun die Tiere schon sehr lange leid. Also ich habe vor 17 Jahren schon beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen. Bin seit knapp 3 Jahren, lebe ich jetzt auch vegan. Und seit letztem Jahr habe ich beschlossen, dass das nicht genug ist, nicht nur nicht teilzunehmen, sondern bin auch recht aktiv in der Szene.
Des Weiteren haben wir bei uns
den Robin. Hi, ich bin Veganer seit 3 Jahren. Aktiv in der Tierrechtsszene bin ich erst seit Mai, also es hat bei mir relativ lang gedauert. Ja, ich wohne in Babenhausen, das ist Richtung Memmingen. Und ja, bin Organizer der Tierrechtsgruppe Animal Safe Ulm-Neu-Ulm.
Ich bin der Tobias, ich habe 2008 das Abi in Ulm gemacht, bin dann aber weggezogen. Und ich bin seit 5 Jahren, lebe ich vegan und habe seit dem Anfang eigentlich schon Aktivismus betrieben, aber eher seltener, ab und zu auf Demos gewesen, aber seit Ende letzten Jahres, auch diesen Jahres, eben öfters und koordinierter. Genau. Und auch hier in Ulm eben gibt es ja so eine Gruppe, wo ich dann immer wieder gerne nach Ulm fahre, um die zu unterstützen.
Mhm. Vielleicht mal so, dass die Menschen ein klein bisschen verstehen, wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Also ab wann hat euch das Thema befasst und gab es irgendwie einen Auslösemoment? Meinetwegen, dass irgendjemand, was weiß ich, irgendwas Schlimmes mitbekommen hat? Oder was war bei euch so, naja, der Motivationsfaktor oder der Auslösemoment, dass ihr gesagt habt, das finde ich schlimm, ich möchte mich in der Richtung engagieren, ich möchte was verbessern? Gab es da irgendwie so ein ja, besonderes Vorkommnis, irgendwie etwas, was euch dazu gebracht hat?
Also wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin, ist eigentlich ganz lustig, weil ich während dem Studium, als ich Motivationsprobleme hatte, habe ich mir gerne Reden angehört, Motivationsreden. Und wenn man da Best Speech Ever eingibt, kommen verschiedene gute Reden von Trauzeugen, von Hochschulabsolventen, von Football-Trainern und so weiter. Und eine davon war eben eine Rede, wo es um Tierrechte geht. Und dadurch eigentlich bin ich zu dem Thema erst gekommen. Und am Anfang wird man dann mit ganz vielen neuen Fakten konfrontiert, mit einer fast, könnte man sagen, neuen Weltsicht, mit ein bisschen einem Weltbild, was vom bisherigen abweicht. Und da ist man erstmal überfordert, würde ich sagen, fürs Erste. Und es fällt einem schon schwer, die neuen Erkenntnisse und eigentlich daraufhin seine neuen Entscheidungen, die man dann anders trifft, das im Alltag umzusetzen. Deswegen sind, glaube ich, die meisten erstmal versuchen, mit sich selber klarzukommen, die neuen Ansprüchen an sich entsprechend gerecht zu werden. Und deswegen sind ganz viele Veganer ganz lange Zeit leider nicht sehr aktiv, was das Ganze angeht. Man trifft da zunächst auch auf sehr viel Widerstand. Das fängt natürlich beim inneren Widerstand an, weil man sich ganz viele vielleicht liebgewonnene Gewohnheiten abgewöhnen muss. Und auch im Bekannten- und Freundeskreis, man kennt vielleicht die Diskussion mit den nervigen Veganern, das strengt an. Und dementsprechend haben wir halt im Moment die Lage, dass die meisten Veganer eher sich ruhig verhalten, die ziehen ihr Ding durch. Und das mit dem Aktivismus, das ist dann halt nochmal wirklich eine extra Stufe. Mhm. Was auch bei mir lange gedauert hat, wenn Demos stattgefunden haben, bin ich da hingegangen, die haben andere organisiert. Man hat mich eingeladen und habe ich gesagt, ja klar, da gehe ich hin. Mhm. Aber so diese eigene von sich raus, die Motivation zu sagen, ich will etwas machen, ich mache auch notfalls, organisiere ich etwas selber, das ist nochmal wirklich eine ganz andere Ebene. Ja. Wie war es bei euch?
Ja, also bei mir war es eigentlich grundsätzlich so, dass ich mir viele Videos, also aus dem Bekanntenkreis, zeigen habe lassen von den Tieren eben, von der Tierindustrie, wie es den Tieren geht und dass es halt letztendlich wirklich so ist, dass es den Tieren nur so uns geht, weil wir Fleisch essen wollen. Und ich habe mir immer gedacht, klar, Fleisch braucht man, Fleisch ist gesund, allgemein tierische Produkte. Und das war für mich halt ein Grund, weiterhin Fleisch zu essen damals. Und ich habe mir dann halt irgendwann mal diese Videos angeschaut und dachte mir dann halt, okay, ich könnte mich mal darüber informieren, ob es wirklich notwendig ist, dass ich tierische Produkte konsumieren muss, um gesund zu sein. Weil es gibt dazu ja genug Bücher, es gibt dazu genug Videos und ich habe mir dann einige davon angeschaut und nachdem ich das gemacht habe, gab es für mich eigentlich kein Zurück mehr. Also ich habe mir dann halt gedacht, okay, das alles, all die Jahre, die ich Fleisch gegessen habe, die ich tierische Produkte konsumiert habe, hat mir das eigentlich null interessiert, das Leid der Tiere und was denen angetan wird, einfach nur, weil wir es wollen, weil es uns gut schmeckt. Brauchen tun wir es nämlich eigentlich nicht. Und zum Aktivismus bin ich dann eigentlich jetzt erst nach 3 Jahren gekommen. Also ich habe davor schon viel auf Facebook geteilt, da war ich schon ziemlich aktiv, aber wirklich jetzt persönlich auf die Straße gegangen für die Tiere bin ich da noch nie. Aber ich habe irgendwie immer gefühlt, dass das was fehlt. Also ich habe immer gedacht, ich mache noch zu wenig, allein dadurch, dass ich nur vegan lebe, dass ich mich nur vegan ernähre, dass ich keine Lederschuhe mehr kaufe und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, also seit Mai, weiß nicht, fühle ich mich einfach besser in meiner Rolle als Veganer. Und wie gesagt, davor habe ich einfach gemeint, irgendwas fehlt noch, ja, weil ich sehe das vegane Leben, also der vegane Lebensstil einfach als Nulllinie und alles, was man darüber hinaus machen sollte, eben den Aktivismus ist eben Plus, also das legt man praktisch noch drauf auf diesen Lebensstil, genau.
Also mit Nulllinie meinst du, dass das Minimum, was man tun
kann? Das ist das Minimum, was eigentlich, also nach unserer Ansicht nach jeder Mensch auf der Welt tun sollte. Da gibt es einen guten Spruch, der lautet, nicht jeder ist in der Lage, Tieren zu helfen, aber jeder ist in der Lage, Tieren nicht zu schaden. Ja, und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Mhm. Ja.
Dirk? Ja, wie man hört, hat jeder so seine eigene Geschichte. Also wie gesagt, mit dem Thema befasst habe ich mich zum ersten Mal vor gut 17 Jahren jetzt. Damals durch meine Partnerin auch, die schon vegetarisch lebte zu der Zeit. Vegan war da irgendwie noch nicht so ein Thema. Hat man nur so am Rande von was mitbekommen. Dann so nach 15 Jahren, so vor Anfang 2016, hatte ich mal das Vergnügen, in Nepal so ein bisschen die Berge hochzulaufen. Ich bin mehr so ein Bergsportler auch vom Herzen her und habe dort Veganer kennengelernt und dann einfach mal das auch adaptiert. Habe mich gewundert, warum haben die so viel Energie, wir laufen hier da auf über 5000 Meter seitdem habe ich dann auch komplett das für mich adaptiert, eben vegan zu leben und mich auch da natürlich, man kommt wieder nach Hause, nach Deutschland, wird dann sofort wieder im Umfeld mit konfrontiert, entsprechend mit im Freundes-, Familienkreis besonders. Was ist jetzt mit dir los? Du warst schon Vegetarier, jetzt bist du auch noch Veganer. Was ist denn da passiert? Und dementsprechend informiert man sich halt immer mehr. YouTube, es gibt auch viele Quellen, einige haben es eben schon genannt, einige wurden eben schon genannt. Und habe mich dann immer weiter zu dem Thema informiert und bin dann eben auch in Aktivismus gekommen, nachdem ich gesehen habe, na, da passiert ja einiges da draußen und man kann da ja noch mehr dazu beitragen, auch aktiv, dass den Tieren weniger Leid geschieht.
Jetzt habt ihr schon gesagt, es gibt da sehr viele Menschen, die sich engagieren, die sich dann auch, ihr habt euch dann Aktivist oder die Begrifflichkeit gebraucht, der Richtung dann entschieden, sehr viel aktiver zu werden, als jetzt bloß zu sagen, ich übe Fleisch. Verzichte und ernähre mich vegetarisch oder vegan, sondern ihr habt euch zusammengefunden, jetzt weiß ich nicht, ihr seid in verschiedenen Gruppen, Aktivitäten irgendwo verschieden, also Vereinen oder Gruppen dann aktiv. Vielleicht gebt mal ein klein bisschen Überblick, zum einen, was da überhaupt so an Gruppen gibt und zum anderen auch in Ulm, wer ist da alles aktiv, welche Gruppen sind es, sind die alle miteinander irgendwo verbunden, ist es nur eine rein Ulmer lokale Instanz, sind es mehr auf europäischer, auf deutscher oder auf globaler Ebene irgendwo vernetzte, ja, aktiven Gruppen oder wie ist das Ganze so, wie muss man sich das so vorstellen, also gibt mal einfach da ein bisschen, ja, einen Einblick, was da so alles läuft, welche Gruppen, welche Leute. wie das alles so funktioniert.
Ja, also ich komme ja von ein bisschen weiter weg, hatte jetzt auch eine Stunde Anfahrt und mit Türkheim sitze ich wie ein bisschen die Spinne im Netz. Und in Augsburg war vor noch 4 Jahren immer ziemlich viel los. Da wurde auch ein Tierrechtsaktivist, ein ziemlich bekannter von Soko Tierschutz, heißt es, der ist auch öfters im Fernsehen zu sehen mit seinen Aufnahmen aus der Massentierhaltung. Da wurden Demos veranstaltet in Tübingen gegen das MPI, gegen die Primatenversuche da.
MPI müssen wir vielleicht kurz erläutern.
Weiß nicht, ob man das beim Namen, ja genau. Ja. Ja. Oder,
Institut, ja, darf man sagen.
Doch, das dürfen wir sagen. Okay.
Keine, ja.
Da, die waren noch ziemlich erfolgreich, also da waren ziemlich viele Augsburger auch immer mit dabei. In Augsburg gibt es viele verschiedene Organisationen und da ist es zum Teil immer schwer, sich da festzulegen, wo genau man jetzt mitmacht und zum Teil ist es auch immer mehr themenbezogen, gerade wenn jetzt irgendwelche Skandale in den Medien kommen, um halt die Leute auch damit zu erreichen, um so ein bisschen einen Aufhänger zu haben. Jetzt zum Beispiel im Herbst, was wieder ansteht, was auch in mehreren Städten, was es geben wird, sind halt die Anti-Pelz-Demos, wo aufgeklärt wird darüber, über die Missstände in der Pelzindustrie, was für ein schreckliches Tierleid da angerichtet wird und völlig halt ohne Grund. Und da muss man halt zeigen, die Aktivisten entsprechend, dass es wirklich Teile in der Bevölkerung gibt, die da einfach klar dagegen sind, die eine klare Meinung vertreten, die nicht halt sagen, ja, so ein bisschen Pelz am Baum schadet ja nicht, sondern die wirklich konsequent sagen und sagen, das kann man nicht einfach durchgehen lassen. Man muss da wirklich Widerstand zeigen. Und so ist es halt, gibt es in einzelnen Städten, gibt es verschiedene Organisationen, die verschiedene Schwerpunkte haben, zum Teil, wie gesagt, abhängig von aktuellen Themen. Und auch in München waren noch vor einigen Jahren, gab es regelmäßig die Earthlings-Hochzeiten zum Beispiel. Das ist auch eine ganz interessante Form des Aktivismus, was ausschaut also wie eine...
Vielleicht dazwischen fragen, ja? Earthlings ist auf jeden Fall dann eine Gruppe oder eine Formation, die sich zusammengefunden hat.
Also Earthlings ist ein Film erstmal, ein Dokumentationsfilm. Aus dem Jahr 2005 war es das, glaube ich, genau. Ja, schon ein bisschen älteres Kaliber, aber noch genauso aktuell heute wie damals. Also die meisten Missstände, was da gezeigt werden, oder das Thema an sich, dass man Tiere unterdrückt, objektifiziert, vergegenständlicht und als Lebewesen niedriger Stufe, an zweiter Klasse ansieht, das ist eigentlich so die Grundmessage in dem Film. Und das hat es auch eine Doku, was, glaube ich, bei den meisten, also da lehne ich jetzt mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber was bei den meisten Veganern wahrscheinlich mit einem Großteil von ihrer Überzeugungsbildung mit bewirkt hat. Also weil eigentlich es keinen Veganer gibt, der den Film nicht kennt und der ist so gewaltig, also von der Message, von der Bild, Bildgewalt hört sich jetzt vielleicht falsch an, aber diese, man kennt das ja, die Macht der Bilder. Und das, was er in einem weckt, das deswegen Earthlings, noch zu dem Wort her, also das. Die Idee ist eigentlich, dass wir, wenn wir die Erde betrachten und Astronauten, die in Raumstationen waren und wirklich die Welt auch von oben gesehen haben, die sagen das auch. Aber wenn man einmal das gesehen hat und einmal dieses Bewusstsein geöffnet hat für diesen Blick, dann sind wir alle hier auf dem Planeten, müssen eigentlich froh sein, dass wir hier diese wunderschöne, lebensfreundliche blaue Kugel im Universum haben, wo wir drauf existieren dürfen und wir sind alle Earthlings, wir bewohnen alle diesen wunderschönen Planeten und sollten eigentlich ja dankbar sein und das Leben gemeinsam so schön, so friedlich und liebevoll wie möglich miteinander verbringen. Und im Gegensatz dazu, zu dieser Idee eigentlich, wo sich viele auch drauf einigen können, wo man jetzt nicht unbedingt gleich vorweg sagt, ja, das ist ja Gutmenschentum oder das ist naiv und eine Utopie, sondern das sagen ganz viele von der Idee, es ist eigentlich schön. Und da im Gegensatz dazu werden halt die Fakten gezeigt, was der Mensch macht mit der Welt und mit seinen Mitgeschöpfen auf dieser Erde. Ja, das ist so der Film Earthlings, kurz zusammengefasst.
Earthlings ist dann übersetzt wahrscheinlich so der Erdlings,
genau.
Der Erdbewohner. Das ist, was es eigentlich genau.
Dann Erdenbürger meint. Könnte man sagen.
Erdenbürger, okay, ja, dann so haben wir es auch verstanden.
Gibt es verschiedene Übersetzungen.
Jetzt bin ich da gerade dazwischen gefahren. Ihr wart gerade, du warst gerade dabei, die ganzen Strukturen, Gruppen und einfach, wie das alles so ja, bei euch läuft, ein bisschen zu erklären. Wollt ihr da auch noch dann ein bisschen erklären, sagen?
Ja, also wir haben uns seit letztem Jahr, seit Ende letztem Jahr, haben wir uns, also ich noch nicht, also die ursprünglichen Gründer dann jetzt von Earthlings Ulm haben sich dann über diverse Facebook-Gruppen zusammengefunden, um eben Straßenaktivismus hier in Ulm zu betreiben. Mhm. Wie schon gesagt, wir haben uns Earthlings Ulm genannt, natürlich auf Basis von dem Film halt eben, weil es eben schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und uns hat der Name einfach gut gefallen. Und wir veranstalten sogenannte Cube of Truth in der Hirschstraße. Viele haben uns vielleicht schon gesehen. Also man stellt sich im Endeffekt mit Tablets, mit Schildern, mit Laptops in einem Viereck oder auch in einem Kreis. Also eigentlich gibt es da keine großen Vorschriften bei dieser Form von Aktivismus. Auf in der Hirschstraße und zeigt eben den Leuten dann die Videos und spricht mit den Leuten natürlich. Was sie davon halten, ob sie sich vorstellen könnten, vielleicht mal eine Woche vegan zu leben. Wir geben den Infos an die Hand. Wir haben Outreach-Karten sozusagen, wo eben noch was draufsteht, wo Buchtipps drauf sind, Internetadressen, alles Mögliche, ja. Dann gibt es eben noch die zweite Gruppe, die Gruppe, die jetzt ich organisiere, Animal Safe Ulm Neu-Ulm. Die Form von Aktivismus unterscheidet sich eigentlich grundsätzlich von der, die wir jetzt in der Hirschstraße haben. Und zwar finden die Aktionen, die wir da veranstalten, vor dem Schlachthof statt, hier in Ulm. Also nochmal kurz um auszuholen, das Safe Movement, das praktisch als Dachorganisation über diesen Vigils, wie wir sie nennen, über diesen Aktionen steht, wurde 2010 in Kanada gegründet mit Toronto Pig Safe. Das kann man jetzt so definieren, dass es eigentlich keine richtige Dachorganisation ist, sondern man kann sich praktisch bei denen melden. Man kann sagen, man möchte praktisch hier in Ulm auch Aktionen vor dem Schlachthof machen. Zu den Aktionen komme ich gleich noch. Man bekommt dann praktisch einen Fundus, also man bekommt dann praktisch ein bisschen Geld, um die Gruppe hochzuziehen. Bekommt ein Logo designt, darf sich eine Facebook-Seite erstellen und eben die Aktionen dann durchführen unter diesem Namen, unter Safe Movement praktisch. Genau. Diese Vigils, wie wir sie nennen, also Vigils heißt eigentlich übersetzt Mahnwache direkt, trifft den Charakter jetzt nicht ganz von diesen Aktionen, weil Mahnwachen sind eigentlich eher passiv. Also bei Mahnwachen stellt man sich ja eher jetzt irgendwo hin und zündet Kerzen an und trauert eher um Menschen oder in dem Fall um Tiere. Wir sind da ein bisschen aktiver, wir halten die LKWs an, also das ist natürlich alles angemeldet und auch in Einverständnis mit der Polizei. Wir halten die LKWs an auf freiwilliger Basis, also wir stellen uns praktisch auf die Straße und wenn die LKW-Fahrer, also diese Tiertransportfahrer signalisieren, sie wollen weiterfahren, dann dürfen sie das auch, aber wenn sie anhalten, machen wir eben Videos und Bilder von den Tieren. Sind eben in den letzten Momenten von ihrem Leben noch da für sie und streicheln sie, wenn sie das wollen, also genau, darum geht es eigentlich bei diesen Vigils.
Ich würde sagen, das sprechen wir auch gleich nach der Pause mal noch ein bisschen näher, so über die ganzen Maßnahmen, die Aktionen, die ihr auch macht. Also das sind auf jeden Fall jetzt mal so die Gruppen, die Organisationen, die hier in Ulm und Umgebung, ich glaube, das habe ich verstanden, das ist nicht nur in Ulm, sondern in Baden-Württemberg und darüber hinaus.
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall in Deutschland, gerade in mehreren großen deutschen Städten, dieses Safe Movement. Bodensee gibt es jetzt auch seit neuestem, Bodensee Animal Safe. Ja, also wir sind da eigentlich auch ziemlich miteinander vernetzt. Wir unterstützen uns gegenseitig, also auch gerade Earthlings Ulm und so. Also gerade Tobi kommt ja auch regelmäßig hier und unterstützt uns bei den Cubes.
Diese Cubes, die gibt es in mittlerweile 3.000 oder 4.000 Städten weltweit, müssten das sein. Das ist
eine weltweite Sache.
Das ist weltweit. Genau. Und die finden eigentlich täglich, es gibt nirgendwo eigentlich einen Fleck, wo gerade nicht Mittag ist und ein Cube stattfindet, so ungefähr. Also sie finden meistens nicht mittags statt, aber nachmittags immer so um den Dreh. Wenn man da mal auf die Veranstaltungen schaut, die werden zentral gelistet, dann sind es zum Teil 30 oder ich habe auch schon gesehen 40 an einem Termin sozusagen weltweit finden die statt. Genau, und auch die Organisation, auch in Deutschland gibt es die in ganz, ganz vielen, also in fast allen ein bisschen größeren Städten, wie Ulm oder auch Kempten zum Beispiel, soll genannt sein als Beispiel, wo es die gibt. Und das Safe Movement ist jetzt auch was damit eigentlich einhergeht. Es geht so ein bisschen Hand in Hand, weil die Cubes, sage ich mal, die sind eher, das ist eher hierarchisch strukturiert, da legt man Wert auf eine gewisse Ästhetik, also das soll einheitlich sein und ein einheitliches auch in den Medien und sozialen Medien ein einheitlicheres Bild erzeugen. Wir haben jetzt hier für Earthlings Ulm uns halt entschieden, dass wir das ein bisschen freier gestalten, weil wir halt unsere eigene Organisation mittlerweile haben und nicht mehr auf den, auf den Fundus, auf die Standards und die Ratgeber angewiesen sind von diesen Zentralen Organisationen, also wenn es dann eben Ortsgruppen gibt, dann kann man sich da auch selber kreativer das Ganze gestalten. Und damit eigentlich Hand in Hand geht das Safe Movement, wo man diese Bilder, die man ja den Passanten zeigen will und auch die Einsichten, seine eigene Sichtweise auf die Sache, auf die Behandlung und Ausbeutung der Tiere, dann aus erster Hand berichten kann. Man stand da wirklich vor dem Schlachthof, zum Teil in der jeweiligen Stadt, in der es solche Schlachthöfe gibt, und kann wirklich berichten, wie man den Tieren in die Augen geschaut hat, die getränkt hat, also den Wasser gegeben hat. Zum Teil sind die ziemlich ausgedürstet, sind verängstigt, aber auch neugierig. Zum ersten Mal in ihrem Leben sehen sie Tageslicht und kriegen frische Luft ab, sehen andere Menschen, nicht nur die Mitarbeiter in den jeweiligen Betrieben, wo sie herkommen, oder den Fahrer. Und das ist ein Erlebnis, da kann man wirklich, das sieht man in den Menschen, wenn man das denen erzählt, die begreifen manche wirklich zum ersten Mal bewusst, dass das sind wirklich Tiere, wie man vielleicht sonst bisher von einem Hund kennt, den wahrzunehmen, als Lebewesen, als Geschöpf, als Person sozusagen, als Familienmitglied im Falle von Haustieren. Und dass man den Menschen dann aus erster Hand erzählen kann, das sind Tiere, die haben eine eigene Persönlichkeit wie ein Hund. Also man kann sich da jetzt natürlich drüber streiten, inwieweit ein Hund was für eine Art von Persönlichkeit er hat und so weiter. Und natürlich ist es da immer diese Diskussion Mensch, Tier, das kennt man. Aber für die meisten Menschen ist es völlig neu, der Gedanke, dass so ein Schwein oder ein Rind oder auch ein Huhn, dass das Tiere sind im Sinne, wie wir sonst nur über Katzen oder Hunde reden. Mhm. Und das geht so ziemlich gut Hand in Hand, würde ich sagen. Diese beiden Formen vom Aktivismus.
Ja. Gut, ich denke, zwischendrin spielen wir auch mal wieder eine Musik. Und zwar haben wir, ja, ihr habt mir ja Titel mitgebracht. Ich habe jetzt einfach mal Linkin Park ausgesucht. Gibt es bei Linkin Park irgendwie eine Assoziation zum Tierschutz? Ist da irgendwie, oder ist das einfach ein Titel, der euch gut gefällt?
Also die einzige Assoziation, die mir jetzt einfällt, also das Lied kann man, sage ich jetzt mal, auf die vegane Idee abwälzen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das aus dieser Intention raus geschrieben haben, das Lied, aber ich weiß, dass Chester Bennington, also der Frontman von Linkin Park, der sich leider suizidiert hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr, mal für PETA eine Aktion hatte gegen Pelz. Also das ist das Einzige, was mir jetzt noch dazu einfällt. Aber ansonsten ist es ein cooles Lied, ja, das man auf jeden Fall auch so verstehen kann, wie eben. Also
genau, gibt es ja gerade so ein Projekt 320 Grad, das hat aber, glaube ich, mit Menschen und mit Menschen, die in Vereinsamung
sind. Die Message von dem Lied ist ja, dass den meisten Menschen ein Leben egal ist. Genau, so ist ja auch in den Lyrics. Und da kann man die Parallele eigentlich ziehen, dass den meisten Menschen halt bisher die sogenannten Nutztiere egal sind, aber für uns sind die halt mittlerweile nicht mehr egal. Und eigentlich allen Menschen, die sich mal näher mit der Sache beschäftigt haben, können die eigentlich nicht mehr egal bleiben. Insoweit könnte man eventuell das Lied dann doch in der Perspektive interpretieren.
Ja, gut, dann hören wir jetzt Linkin Park und in 4 Minuten sind wir wieder zurück beim Lokaltermin.
Wir sind wieder da vom Lokaltermin und haben heute das Thema Tierleid und Tieraktivismus. Wir haben jetzt ja schon ganz viel gehört über was wir so machen und welche Gruppen wir vertreten. Was ist denn euer Ziel, beziehungsweise unser Ziel? Ich bin da ja auch mit aktiv bei Earthlings Ulm. Was wollt ihr erreichen? Was ist eure Motivation dahinter?
Ganz kurz und einfach gesagt, die Befreiung aller Tiere.
Die Befreiung aller Tiere.
Eigentlich, ja, so kurz und bündig kann man es formulieren. Natürlich wirft es ganz, ganz viele Fragen auf.
Da habe ich hier noch einen Satz, den ich ja so auch, das darf ich sagen, in der Vorbereitung hier noch so bekommen habe. Da gibt es dann eine Formulierung, das soll das wahrscheinlich ausdrücken, so eine Formulierung: Those who have the duty, those who know have the duty to act. Genau. Ist das so ein weltweiter Slogan oder so ein Grundsatz, den ihr euch dann verinnerlicht habt? Und wenn, was bedeutet der?
Dirk? Ja, wie gesagt, ich bin vor knapp drei Jahren sind mir die Augen erst aufgegangen, was eigentlich hinter der ganzen Tierqualindustrie steht und dass das so nicht weitergehen kann, dass man da was gegen tun muss. Und mit der Erkenntnis, die ich erlangt habe, habe ich das Gefühl bekommen, dass ich die Verantwortung eben auch habe, da jetzt aktiv zu werden. Ja, das ist ja das, was dieser Satz eben aussagt. Wer war denn der Autor? Albert Einstein vielleicht sogar? Müssen wir nochmal recherchieren. Auf jeden Fall.
Weißt du was?
Auf jeden Fall ist es ganz klar, so wie man eben die Erkenntnis erlangt, dass so ein Unrecht geschieht, sollte man nicht still sein und zuschauen, sondern handeln und was dagegen tun. Und unser Ansatz mit dem, wir haben schon davon gesprochen, wir sind in der Fußgängerzone aktiv, sprechen mit den Passanten. Unser Ansatz dabei ist jetzt nicht, die Menschen zu beschuldigen oder sich schlecht fühlen zu lassen, sondern aufzuklären und zu informieren. Und darum geht es bei unseren Aktionen auch, weil die Entscheidung, dass diese Tiere nicht nur getötet werden, sondern eben auch immer wieder nachgezüchtet werden, das ist ja das Hauptproblem, dass die Tiere gezüchtet werden für den Konsum, entsteht diese Entscheidung dafür oder der Bedarf entsteht dadurch, durch die Entscheidung, die im Restaurant getroffen werden, die in den Supermärkten getroffen werden, welche Produkte gekauft werden.
Da unterscheiden wir uns sozusagen auch von den bisher bekannten Tierschützern, wie man da auch sagt. Da ist der Ansatz eher politischer Natur, die viele Verbraucher, wenn sie damit konfrontiert werden mit den Missständen, fordern erstmal reflexartig politische Konsequenzen. Sie möchten, dass die Politik für sie eben die Verantwortung übernimmt dafür, was da passiert und es richtet. Und da schließen sich eben die Tierschützer mit an und stellen politische Forderungen in den Raum, auch die auch von verschiedenen Parteien natürlich mittlerweile vertreten werden. Und die Wähler können dann entsprechend wählen. Da ist sozusagen, wird ja die Verantwortung für die Missstände an sich so ein bisschen wie der schwarze Peter im Dreieck rumgegeben. Die Verbraucher sagen, ja, die Politik muss was tun. Die Politik sagt, ja, wir haben nun mal Marktwirtschaft, wir können nicht alles verbieten und euch reglementieren. Da würde sich sonst natürlich auch reger Widerstand regen. Das ist ja die Rede immer dann von der Bevormundung. Die Veganer möchten einen bevormunden, die möchten einem was verbieten. Im Grunde ist es aber genauso, wie es eigentlich sonst immer funktioniert. Der Verbraucher, die Bürger sagen, die Politik muss einschreiten, die muss das richten. Der Einzelne kann nichts tun. Ich kann ja sowieso nichts machen. Ein Einzelner wird sowieso nichts ändern. So ist halt sonst immer bei politischen Themen, so läuft das normalerweise ab. Und die Politik sagt, na, wir können da nicht rein. Das Ganze läuft so halt schon immer. Und wo sollen wir da überhaupt anfangen? Wir haben Lobbys, wenn ein einzelner Politiker sich hervortut und was fordert oder in einer bestimmten Partei, dann kennt man ja das, wie schnell dann die Parteispenden auf einmal nicht mehr fließen. Die Medien sind auch vorsichtig, die haben Werbeverträge mit entsprechenden Werbetreibenden, die mit in dieser Tierausbeutungsindustrie ihr Geld machen, und da sind die auch vorsichtig, was die wie, in welcher Art und Weise die darüber berichten. Und und so wird dann ein bisschen das weitergegeben, dann sagt die Politik, ja, die Erzeuger, die machen ja nur das, was der Verbraucher möchte, und dann ist es wieder beim Verbraucher und dann geht es sozusagen wieder von vorne los. Und da hingegen die Tierrechtler, wie wir es ja sind, wir sagen, nein, das kann so nicht sein, dass man über Jahrzehnte diesen schwarzen Peter nur im Dreieck sich rumreicht, sondern im Grunde ist es wirklich der Verbraucher. Jeder Einzelne hat die Macht, und da versuchen wir auch in den Gesprächen Mensch zu Mensch, den Leuten wirklich klar zu machen, dass sie die Verantwortung, aber auch die Macht darüber haben, was passiert. Ihr Euro, ihr Schein, den sie an der Kasse abgeben, ist wie ein Stimmzettel. Und nicht nur alle 4 Jahre, beziehungsweise mit Kommunalwahlen, so ungefähr alle 2 Jahre, wo man da mehr oder weniger, oder Landtagswahlen, dann so alle paar Jahre mal was machen kann, sondern jeden einzelnen Tag fast kann man bestimmen, was passiert. Und bei manchen Themen ist es vielleicht nicht so absehbar, nicht, dass das alles, wie das genau zusammenhängt. Und da sagt man, ja, das ist schon sehr abstrahiert, wie man da konsumieren soll bei den und den Themen. Aber bei der Tierausbeutung ist es eigentlich ziemlich direkt. Also dieses eine Fleisch, was man dann quasi auf dem Teller hat, das kann man wirklich einem Tier ganz genau zuordnen. Und dann kann man sagen, dieses eine Tier ist nur tot, es hat nur deswegen so schrecklich gelebt, wurde gequält und ist auf grässliche Weise gestorben und wurde zu einem Objekt degradiert, weil man an der Kasse mit diesem Geld genau dafür bezahlt hat. Man hat genau dafür den Auftrag gegeben, und da kann man sich nicht schwer rausreden. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel halt eben beim Klimawandel oder auch bei globalen Ressourcenverbrauch, bei der Herstellung, bei Menschenrechten und so weiter, da ist es halt zu sehr, sehr undurchsichtig. Was passiert da im Hintergrund genau? Wie wurde es produziert? Das ist nicht genau klar. Da sind die Menschen halt gewohnt, dass sie das sagen können, ja, nee, das muss die Politik, das müssen andere regeln. Wir Verbraucher sind da relativ machtlos. Aber wir finden, und da geben die anderen beiden hier im Studio mir bestimmt recht, ja, dass es bei dem Tierrechtsaktivismus und wenn man an den Verbraucher appelliert, doch nochmal was ganz, ganz Konkretes ist, auch wenn man dann sagen kann, ich bin da vor genau dem Schlachthof, wo das herkommt, was du jeden Tag konsumierst. Ich war da und ich habe die gesehen. Das ist nicht nur in irgendeiner Doku gekommen, auf Arte oder also in den Öffentlich-Rechtlichen, sondern ich war da, ich habe das gesehen, und das passiert genauso hier in unserer Stadt. Und dass da hast du mit eine Verantwortung mit den Entscheidungen, die du triffst, was vielleicht bisher den meisten noch nicht bewusst war. Und da zählen wir uns alle auch mit dazu. Also wir zeigen da auch nicht mit den Fingern auf anderen, sondern was wir halt möchten, ist so ein bisschen den Spiegel. Also wir schauen selber auch, versuchen so gut, so ehrlich wie möglich auch selber bei uns in den Spiegel zu schauen, machen auch nicht alles perfekt. Aber was wir so ein bisschen versuchen möchten, ist so diesen Spiegel rumzureichen an alle, dass jeder mal sich darin üben kann, wirklich ehrlich in den Spiegel zu schauen und was das Thema ist. Speziell halt Tierleid angeht, es gibt ganz viele Themen, aber wirklich beim Tierleid, da einmal dieses bisschen mehr Ehrlichkeit aufzubringen und diese Verantwortung, die man trägt und jeden Tag damit eigentlich mit macht oder halt auch nicht oder sagt, ich steige da aus, ich mache da nicht mehr länger mit, ich kann das nicht mehr länger gutheißen, nicht mehr länger verantworten, die dann, wie wir halt es eben nicht mehr machen. Das ist so der Unterschied. Und was wir vor allem möchten, was unser Anliegen ist, ist, dass sich da keine Gräben auftun. Wir kennen die ganzen Diskussionen in den sozialen Medien, die sehr schnell auch leider beleidigend werden und sehr unkonstruktiv. Und da ist es, wenn man aber Mensch zu Mensch und sich redet und sich in die Augen schaut, da passiert es auch nicht. Also wir hatten es so gut wie nie, dass wir wirklich richtige, diese typischen Diskussionen, die man sonst nur aus den in Klammer A sozialen Netzwerken kennt, dass wir sowas in den Fußgängerzonen hatten. Und deswegen finden wir auch, dass dieser Aktivismus, das ist eigentlich das Gebot der Stunde, könnte man eigentlich sagen, als Veganer und Tierschützer, was ja eigentlich nicht der effektivste Ansatz ist, sondern als Tierrechtler das so zu machen. Deswegen machen wir das so. Genau.
Also ich glaube, ist damit klar geworden, euer übergeordnetes Ziel heißt Befreiung der Tiere und Rechte für die Tiere. Das richtig verstanden, es geht nicht um Tierschutz, sondern um Tierrechte vor allem. Das ist der Schwerpunkt oder eigentlich der Begriff, der euch wichtig ist. Und eure konkreten Maßnahmen sind vor allem in Menschen mit dem Grauen zu konfrontieren, sagen wir mal, dass ihr so auch persönlich irgendwo vor Ort dann oder auch mit eurem mit Einblick in die ins Vorgehen, in Schlachthöfen und so weiter irgendwie dann auch gewonnen habt, irgendwie einfach den Menschen das zu zeigen und einfach dann zu versuchen, die Leute zu überzeugen, dass sie halt dann weniger oder zumindest weniger oder gar kein Fleisch essen sollen. Also auf dem Gebiet könnt ihr oder seid ihr dann aktiv informieren und das, weil wir es auch vorher angesprochen haben, dieser Cube of Truth, der dann in der Hirschstraße des Öfteren zu sehen ist, ich glaube meist freitags, also öfters, wenn ich beim Freitag beim Einkaufen war, bin ich schon vorbeigekommen und dann sehe ich immer so vier Menschen, die so quasi so sternförmig angeordnet stehen, meistens mit so einer weißen Maske dann im Gesicht und dann so ganz still den Computer vor sich hinhalten und das sind dann also auch Aktive aus eurem Umfeld, auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Und Ziel ist es dann also, den Leuten das, was da steht, zu zeigen, zu diskutieren.
Ganz richtig. Mhm.
Wollen wir vielleicht mal ein bisschen auf Ulm eingehen? Oder nee, ich glaube, bevor wir auf Ulm konkret kommen, wir müssen eigentlich die Gesamtproblematik mal noch ein bisschen eingreifen. Habt ihr eine Information in Bezug auf Fleischkonsum, wie das sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt hat? Also ich glaube, Menschen essen schon immer, seit es Menschen gibt, Fleisch, die Jäger und Sammler oder die Jäger, die die Tiere jagt haben, gibt es sicherlich schon seit Anfang an. Aber gibt es irgendeinen Überblick in Bezug auf Ernährung? Hat sich in der Welt oder auch jetzt in Europa, Deutschland der Fleischkonsum verändert, vielleicht sogar vermehrt? Also ich habe so das Gefühl, zumindest wenn ich bei uns in der Firmenkantine gucke, wir kriegen fast jeden Tag Fleisch, dass wir sehr, sehr viel, wahrscheinlich auch zu viel Fleisch kriegen. Hat sich da was verändert? Hat der zugenommen? Habt ihr da irgendwie ein bisschen, was das angeht, auch einen Überblick oder eine Information?
Es ist sehr schwer, damit Zahlenmaterial jetzt zu jonglieren. Mhm. Das ist halt eine Industrie, die sich sehr hinter hohen Mauern und Zäunen verbirgt. Diese Fleisch-, Milch- und Eierindustrie. Ja, wir sind jetzt nicht nur auf Fleisch, sondern auf alle tierischen Produkte. Und was ganz klar zu sehen ist, ich reise auch gerne und sehe das auch, ich kann in Hongkong, kann ich deutsche Milch kaufen, ja. Frage ich mich, was das soll. Dass eben sehr viel exportiert wird, auch inzwischen ins Ausland exportiert wird. Ja. Und das ist eigentlich leider der Trend, dass es immer weiter, dass leider noch das nicht sehr, sehr stark steigt eigentlich. Und ja, wir haben die Hoffnung, da jetzt noch eingreifen zu können.
Ich kann das gerne mal, ich kenne ein paar Zahlen und ursprünglich, also was du jetzt gerade gesagt hast, als die Menschen noch Jäger und Sammler waren und es noch nicht so viele Menschen gab, da war das so, dass wenn man jetzt alle Landtiere betrachtet, Größe Huhn und größer, da waren natürlich die Wildtiere am verbreitetsten von der Biomasse her jetzt betrachtet, dann kamen die Menschen Die haben einen Teil davon ausgemacht und die wiederum, als sie dann sesshaft geworden sind und auch Viehhaltung betrieben haben und irgendwann Viehzucht, das auch wirklich systematische, zielgerichtete das Ganze gemacht haben, waren die wiederum nur von der Biomasse ein kleinerer Teil von den Menschen und haben mit dazu beigetragen, dass diese Kollektive, die Siedlungen, so wie sie funktioniert haben, waren ein Teil davon. Ja. Und mittlerweile haben wir ein Verhältnis, dass wir mit den 7,5 Milliarden Menschen sind wir 200 Megatonnen, also 200 Millionen Tonnen Menschen Biomasse. Und jetzt sagen die meisten, wenn sie eben, wie jetzt du gerade, versuchen, dann den Menschen in den Kontext dieser Natur zu stellen, dass ja die wir uns an den Wildtieren orientieren. Manche kommen dann mit dem Gleichnis des Löwen, der ja auch Fleisch ist. Und die sehen sich da als Mensch noch so, dass wir ein Teil von dieser Gesamtmasse sind. Sind wir aber nicht mehr. Wenn man jetzt mal raten lässt, also dafür haben wir jetzt leider nicht die Zeit, aber die Wildtiere, die es noch gibt, das sind 100 Megatonnen, also die Hälfte nur von der Biomasse des Menschen, jetzt Größe Huhn und Größe betrachtet. Und jetzt kommt der richtige Knaller. Also wir sind schon mal doppelt so viele wie die Tiere, mit denen wir uns eigentlich sonst vergleichen oder wo wir uns sonst im Kontext sehen. Und die Tiere, die wir halten, die Nutztiere, und die wir jedes Jahr, das sind 56 Milliarden Tiere, die wir füttern, denen wir Unterschlupf, also ein Dach über den Kopf geben und die ganze Infrastruktur bereitstellen, um die zu verarbeiten, zu schlachten. Ja, das sind 400 Megatonnen. Das sind doppelt so viel Biomasse als wir Menschen. Und das sieht man mal aus diesem Kontext, also wenn man von damals anschaut, wie das Verhältnis damals war, Mensch zu Tier, und heute. Und auch wenn es um Ressourcenverteilung weltweit geht, vielleicht das Thema Überbevölkerung, wo man immer sagt, wir sind 7,5 Milliarden Menschen, das ist ein Riesenproblem, dann sollte man vielleicht mal überlegen, ob nicht der Mensch die Überbevölkerung am meisten ausmacht, sondern die 56 Milliarden Tiere. Jedes Jahr ist es die, die über die Schlachtbank gehen und nonstop ausgebeutet werden für den Menschen. Nochmal, Wildtiere 100 Megatonnen, Menschen sind mit den 7,5 Milliarden Menschen 200 Megatonnen und die sogenannten Nutztiere in Anführungszeichen 400 Megatonnen.
Ja, das sind natürlich schon sehr eindrucksvolle Zahlen und also wirklich Größenordnung. Ich denke, wir gehen natürlich gleich nochmal auf das Thema ein und dann auch ganz speziell, was Ulm betrifft. Ich denke, wir spielen aber erst nochmal Musik und natürlich zum Thema passend spielen wir den Titel dann Liberation und vielleicht sagst du noch was dazu, Interpret, und wie der Titel irgendwo in Verbindung steht auch mit unserem Thema.
Zum Interpreten kann ich jetzt leider wenig sagen. Ich habe den auch erst seit ein paar wenigen Veranstaltungen, auch den Witches, haben wir den gespielt und habe ich den gehört, aber das ist im Moment so der am weitesten verbreiteste Song in der Rechts- und Tierbefreiungsszene, der auch bei Demos und diesen Mitchells gespielt wird. Und den, ja, sollte man kennen. Viele Veganer kennen ihn vielleicht noch nicht bisher, aber das ist der Song.
Gleich kennen ihn alle. Lokaltermin, heute Morgen, 2. September, Radio Free FM, Ausgabe des Lokaltermin Nummer 30 und wir sprechen heute im Lokaltermin über, ja, der Titel heißt Aktiv gegen Tierleid in Ulm, über Tiere, über Tierrechte und unsere Studiogäste sind Robin Baumann, Tobias Reich und Dirk Herrmann. So, wir haben jetzt die Problematik der Tiere und auch sagen wir, der Essgewohnheiten in der Welt schon gerade ein bisschen thematisiert. Robin, du hattest, glaube ich, noch ein paar Infos auch mit Asien und mit Europa und vielleicht ergänzen wir das gerne noch dazu.
Ja. Also gerade in Deutschland ist es so, dass die letzten Jahren der Fleischkonsum eher gesunken ist, also pro Kopf, was aber nicht bedeuten muss, dass deswegen weniger Tiere leiden müssen oder dass es den Tieren, also dass weniger Tiere geschlachtet werden. Es ist tatsächlich so, dass die Schlachtzahlen in Deutschland über die Jahre gestiegen sind. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Deutschland Deutschland gilt ja als Exportweltmeister. Und dass Deutschland eben auch sehr viel Fleisch und tierische Produkte in gerade auch asiatische Länder exportiert. Also China hat gerade das Fleisch mehr oder weniger für sich entdeckt. In China sind auch ziemlich große Tierindustrien schon geplant. Also es soll jetzt ein ganzes Schweinedorf sozusagen gebaut werden in China, wo dann praktisch wirklich die Schweine in Hochhäusern gehalten werden.
In Hochhäusern?
Ja, da gibt es tatsächlich. Also da kann man sich im Internet auch mal informieren. Also das sieht bestialisch aus. Also wenn man sich das mal anschaut, in Deutschland gibt es ja auch so das Schweinehochhaus, das schon jahrelang in der Kritik steht und ja, das soll jetzt in China auch entstehen und bis China da dann praktisch ihre eigene Industrie aufgebaut hat, wird halt Deutschland dann noch ziemlich viel hin exportieren, genau.
Mhm. Ja. Ja, du hast angesprochen, die oftmals auch in den Medien und Berichterstattungen zeigen immer wieder diese erschütternden, sagen wir, Verhältnisse in Stallungen, wo Tiere auf miserabelsten Verhältnissen eingepfercht, Hühner zum Beispiel dann irgendwo ihre Eier irgendwo legen müssen. Und schlimme Verhältnisse, es kommt eigentlich fast jeden Monat irgendwann in irgendwelchen Medien, dass wieder irgendein Stall oder irgendwelche Schlachthöfe oder irgendwas irgendwo wieder entdeckt wurden, wo irgendwie dann auch, ich glaube, auch Aktive eben aus dem Umfeld, wahrscheinlich auch aus eurem Kreise, irgendwas recherchiert haben und wieder irgendwas Schlimmes wirklich dann an die einfach bekannt machen oder eben festgestellt haben. Gucken wir vielleicht deshalb auch mal ein bisschen hier Ulm und Umgebung, Umfeld. Also wir wissen, ihr habt es schon angesprochen, es gibt in Ulm auch einen Schlachthof. Mhm. Und ich verstehe, dass Tiere wahrscheinlich aus der ganzen Umgebung, die dann zur Schlachtung kommen, dort angeliefert werden. Und ja, vielleicht erklärt einfach mal, wie in Ulm und Umfeld so generell einfach die Bedingungen sind. Gibt es bei uns auch irgendwie wesentliche Kritikpunkte, Auffälligkeiten in Ulm und Umfeld, irgendwelche, was weiß ich, Höfe, Stallungen oder dann auch eben Schlachthof, die euch grundsätzlich von den Bedingungen sehr negativ auffallen. Ich meine, dass ihr generell natürlich Gegenschlachtung seid, das ist mir schon mal klar. Aber immer Dinge, wo ihr sagt, hier haben wir riesig Probleme, hier müsste man was tun, oder?
Also einen speziellen Hof könnte ich da jetzt nicht nennen. Also wir haben ja jetzt den zweiten Vigil gehabt, letzte Woche Donnerstag. Diese Woche Donnerstag. Und 5 LKWs haben insgesamt angehalten. Und ich kann jetzt nur von den Tieren sprechen, die wir da gesehen haben. Es hatten viele Tiere teilweise sehr zerkratzte Rücken oder sehr zerkratzte Seiten. Klar, es ist immer so, also wenn man sich eigentlich nur mal im Internet die Grundhaltungsbedingungen für die konventionelle Schweinehaltung, für die konventionelle Rinderhaltung oder allgemein für die Tierhaltung anschaut, muss man sich schon die Frage stellen, ob allein nicht das schon der Skandal ist, ob da wirklich noch Leute rein müssen oder ob das eigentlich nur ausreicht, wenn man sieht, dass ein Schwein nur 0,75 Quadratmeter Platz, dass es dem zusteht.
Kann sich nicht mal um die eigene Achse drehen.
Ja. Die Tiere, die jetzt hier bei uns zum Beispiel dann in Ulm auf den Schlachthof gebracht werden, kommen die, weiß Gott von wo, ganz Europa oder auch überregional oder aus Ulm und Umgebung? Wie ist das überhaupt? Wie läuft bei uns also die Fleischversorgung, die bei uns hier gestellt wird? Werden überhaupt alle, sagen wir, das Fleischangebot, das in Ulm dann in Metzgereien überall erhältlich ist, kommt es aus dem Schlachthof, kommt es aus eigener Schlachtung der Metzger? Wo kommt das her? Und versucht mal oder vielleicht erklärt mal, wie in Ulm also quasi da diese Logistikkette aufgebaut, wie das funktioniert, wie das alles an der Stelle.
Also auf der Internetseite von dem Schlachthof wird angegeben, dass der maximale Umkreis, glaube ich, wo Tiere praktisch bezogen werden von den Höfen, 150 Kilometer ist. Ja, also sagt die Website. Also wir können das jetzt nicht genau nachprüfen, wo die Tiere wirklich herkommen oder ob das eingehalten wird.
Ja.
Ja, aber das ist die offizielle Aussage vom Schlachthof.
Auch von den berühmt-berüchtigten Metzgern des Vertrauens haben mittlerweile nur noch ganz wenige eine Zulassung, selber zu schlachten. Da gelten mittlerweile auch EU-Richtlinien und die wenigsten Metzger, die kleineren, haben so eine Zulassung noch und die beziehen dann halt eben die, in dem Fall die Schweinehälften, werden dann angeliefert von diesem jeweiligen Schlachthof und die verarbeiten die dann weiter. Das heißt, das ist schon auch für diejenigen, die jetzt bisher sagen, ja, sie schauen, wo sie ihr Fleisch herbeziehen, ist sehr wahrscheinlich, dass das trotzdem aus so einem Schlachthof kommt, auch so transportiert wurde, auch die Transporte zu den jeweiligen dezentralen Metzgern, sage ich mal. Das ist genauso fragwürdig und auch wie die gelebt haben. Also wir sagen generell diese ein Schwein, und das ist gang und gäbe nun mal halt, wenn man damit sein Geld verdient, die werden zu Objekten degradiert. Sie sind Einheiten von einem Produktionsprozess. Man sagt ja nicht umsonst halt Schweineerzeuger oder Milcherzeuger. Wer eigentlich die Milch erzeugt, sind die Kühe. Man sagt aber trotzdem immer zu den Milchviehhaltern, das sind die Milcherzeuger. Und da ist halt inhärent ist in dieser gesamten Industrie steht die Versachlichung von Lebewesen. Und da, wenn es dann noch eine freie Marktwirtschaft ist, was ja auch die kann ja auch schöne Seiten haben von der freien Marktwirtschaft. Man kriegt Güter, man kriegt günstig seine Sachen, was man zum Leben braucht. Wenn es dann aber, wenn da Tiere zwischen die Räder sozusagen kommen. Da passieren so schreckliche Dinge, dann sagen die Bauern halt, zum Teil kann man es ein bisschen nachvollziehen, die sind da rein gewachsen, die haben das übernommen von ihren Eltern, den Hof, und die müssen mithalten, die müssen in diesem System, in der Marktwirtschaft, den Preisdruck auch standhalten, und da ist es eigentlich unumgänglich, dass es da zu solchen Verstößen kommt. Nochmal, auch was die Schweine angeht, das sind sehr, sehr reinliche und intelligente Tiere, in der Regel wesentlich intelligenter als Hunde, was man so kennt. Man könnte, wenn man wollte, dem Schwein viel mehr beibringen als einem Hund, und die generell essen eigentlich getrennt von den Plätzen, wo sie ihr Geschäft verrichten. Und das alleine schon ist in den jeweiligen Unterbringungen überhaupt nicht möglich. Also das, was die Schweine zum Teil, die Lebewesen, aber nicht nur die Schweine, alle Tiere dafür Verhaltensstörungen haben und wie absolut überhaupt gar nicht artgerecht, auch nicht bei Bio. Also viele sagen, ja, aber Bio. Wenn man sich das anschaut, der Unterschied, der ist so marginal. Wenn man wirklich mal ganz ehrlich hinschaut und sich mit den Bedürfnissen von so einem Lebewesen vergleichbar wie mit einem Hund eben oder einer Katze vergleicht, dann wird einem vielleicht selber, man kriegt dann das Gefühl, man hat da so lange weggeschaut und so die Scheuklappen aufgehabt. Und deswegen fällt es auch vielen Menschen so schwer. Deswegen ist es so ein heikles Thema.
Wisst ihr, wie viele Schlachtungen jetzt also am Tag, zum Beispiel jetzt im Ulmer Schlachthof, dann stattfinden, und sind es dann alles immer nur Kühe oder dann wieder nur Schweine oder alles bunt durcheinander, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es sind pro Woche laut offiziellen Angaben 35.000 Schweine.
35.000?
Ja, und 2.500 Rinder. Also 37.500 Tiere pro Woche sind fast 2 Millionen im Jahr.
Ja. Das ist eine Menge. Und die werden alle auf LKW angeliefert und dann irgendwo ist ein Lager zwischen, also irgendwie.
Ja, genau, so ein Kühlhaus ist da auch noch dabei an dem Schlachthof, wo die dann zwischengelagert werden. Und
dann, also nee, dann sind die ja schon geschlachtet für Arbeit. Aber ich meine, wenn sie jetzt angeliefert werden von LKW, dann werden die sofort dann quasi in die, zur Schlachtung herangeführt, oder werden die erst noch irgendwo Stall in Stelle gebracht, oder ich weiß nicht, wie funktioniert das? Oder also müssen die dort auch erst stehen und warten, oder werden die wirklich ausgeladen und dann quasi gleich in den Produktionsprozess da irgendwo?
Also an unserem ersten Vigil war ja einer der Geschäftsführer von Ulmer Fleisch da, und er hat gemeint, ja, aktuell wird sowieso nicht geschlachtet. Das war so, wir haben angefangen um 6 Uhr, das war so um 7 Uhr, schätze ich mal, wo der das gesagt hat. LKWs kamen aber trotzdem, also ich schätze mal, dass die dann schon irgendwo zwischengelagert werden, irgendwie in eine Halle, wo die dann praktisch warten bis Schichtbeginn. Ja. Also um 9 Uhr sah es so aus, als hätte eine Schicht begonnen, dass dann wieder angefangen wird zu schlachten.
Ja.
Also genau kann ich es nicht sagen.
Ja. Und dann, wenn geschlachtet wurde, wie wird das Fleisch dann oder verteilt? Stehen dann auch wieder LKWs, die das dann irgendwo zu, ich weiß nicht, zu den großen Firmen, die dann irgendwo verpacken und zu den Metzgern gebracht, oder wie läuft die Logistikkette dann eigentlich?
Genau, das sind eben Kühl-LKWs, die dann die Sachen komplett eingeschweißt, vakuumiert, also abholen und ich denke mal zu den Etikettier oder zu den jeweiligen Unternehmen fahren, eben wo es dann eben etikettiert wird oder an die es verkauft worden ist. Ja, also ich denke nicht, dass es direkt in den Supermarkt geht, vom Schlachthof ab.
Ja. Viele Supermärkte haben ja diese Kühltheke. Da werden in der Regel werden auch da diese grob verarbeiteten Stücke von den Tieren, also die Schweinehälften in dem Falle, meistens angeliefert und dann auch von Fachpersonal zerlegt, verpackt und etikettiert. Bei den größeren zumindest, die das so haben. Die schlachten auch nicht selber. Also als Kunde kann man nicht hingehen an die Theke und sagen, darf ich mal gucken, wie genau das Tier hier geschlachtet wird. Nee, das kommt schon in den allermeisten Fällen von so einem zentralen Schlachthof, wo das großindustriell abläuft.
Aber das, was angeliefert wird, kommt dann überwiegend jedenfalls aus Deutschland. Also wo man zumindest weiß, wissen sollte, wie die Mastbedingungen irgendwo waren. Oder kann es auch passieren, dass von weiß Gott woher, wo man überhaupt nicht weiß, mit was die Tiere vielleicht ernährt wurden, hier bei uns zur Schlachtung kommen? Oder, also 150 Kilometer Radius, habt ihr gesagt. Kann es auch mal sein, dass die, was weiß ich, per Schiff von Argentinien oder irgendwo was kommen?
Selten kommen solche, also gerade bei bestimmten Fleischsorten, natürlich wie jetzt das berühmte argentinische Rindfleisch. Nee, in der Regel ist es eher so, dass Deutschland exportiert. Also vor allem Kälber zum Beispiel, die mittlerweile haben viele, wenn sie das Wort Kalbsfleisch hören, im Englischen ist es nochmal ein bisschen euphemistischer, da sagt man Veal. Ja, da ist Deutschland exportiert viel mehr. Und vor allem das, was außerhalb der EU rausgeht, wo die EU-Tierschutzrichtlinien gar nicht eingehalten werden und zum Teil regelmäßig gegen Gesetze verstoßen wird, das ist eigentlich da viel mehr das Problem.
Ziel eurer Mahnwachen ist dann vor Ort auf die Missstände hinzuweisen, oder was ist dann, weil ihr dann immer wieder auch dort präsent seid,
um
den Leuten auch in Kontakt zu kommen, die dort arbeiten?
Eben um diesen Abstand, den viele Leute zu ihrem Essen haben, aufzuheben, weil viele sagen, das passiert im Ausland, werden die Tiere so schlecht behandelt, oder wenn sie dann Dokus sehen, die in Deutschland gedreht worden sind oder Filme, die in Deutschland gedreht worden sind, sagen sie, das passiert nicht bei uns in der Region, bei uns läuft das alles anders, bei uns werden die Auflagen beachtet. Nee, bei uns ist es wirklich so, wir wollen, dass die Leute den Tieren in die Augen schauen können, die sie am nächsten Tag eventuell auf dem Teller wieder haben oder nach ein paar Tagen, je nachdem, wann sie es halt eben einkaufen. Ja. Darum geht es uns.
Ja, wir haben noch eine gute 1-3 Minuten. Ja. Vielleicht sollte man kurz noch sagen, was euch wichtig ist und vielleicht auch ganz kurz, wo man mehr über euch erfahren kann und noch Kontaktinfo, dass wir das noch auf die letzten 1,5 Minuten unterbringen.
Was ich noch sagen wollte, ist, man sollte sich auch mal an die Mitarbeiter, die in dieser Industrie arbeiten, reinversetzen. Man hat nicht nur eine Verantwortung gegenüber den Tieren. Man sollte sich mal vorstellen, man ist Akkordschlachter oder Transporteur und steckt damit drinne, was es vielleicht unbewusst, aber was es dann auch seelisch mit diesen Menschen macht. Ja. Würde man sein Kind zum Babysitten einem Akkordschlachter anvertrauen wollen, halt. Also da können die Menschen nichts dafür, die tun mir wirklich leid. Wir haben uns und bemühen da uns sehr immer, auch diese Gefühle, die da hochkommen, die Negativemotionen sehr zu kontrollieren. Aber das ist wirklich, da sollte man sich mal wirklich überlegen, was deinen Menschen vor sich geht und ob das für eine Gesellschaft, ob man das wollen kann.
Vielleicht noch ganz kurz eure Website, wo man euch erreichen kann.
Ja, also auf Facebook Earthlings Ulm einfach eingeben oder alternativ Animal Safe Ulm Neu-Ulm. Wenn ihr da eine Nachricht hinschreibt, bekomme ich die. Ihr könnt auch mir direkt schreiben, Robin Baumann in Facebook oder per E-Mail robin-baumann@gmx.de.
Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Thema ist sicherlich sehr umfassend. Wir können das gar nicht in einer Stunde so in der vollen Tiefe erschließen. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr da wart und uns darüber berichtet habt. Das war Lokaltermin dann für heute Nachmittag oder heute Morgen. Meine Studiogäste oder unsere Studiogäste, waren
Dirk Herrmann,
Robin Baumann,
Tobias Reich.
Mein Name ist Michael Trost an der Moderation und meine Kollegin
Sohe Plenksch.
Wir bedanken uns und sagen Tschüss und bis in 4 Wochen.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de.
Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt.